Taleb A. bzw. Taleb Abdul Mohsen. Er hat als erstes die junge Freiheit darüber berichtet, weil Taleb A., also der sitzt ja momentan noch in Untersuchungshaft, das Gerichtsgebäude, in dem die Verhandlung stattfinden soll, das wird gerade erst noch gebaut, weil irgendwie, ich weiß gar nicht, hunderte Nebenkläger, die irgendwie auftreten, ich weiß, wie waren es, über 200 oder irgendwie sowas um den Dreh, 259 oder sowas. Und deswegen wird ein neues Gerichtsgebäude aktuell gebaut. Und
wahrscheinlich wieder abgerissen wird.
Das, ja, sehr wahrscheinlich sogar. Und Taleb Abdul Mohsen, Taleb A., hat es jetzt irgendwie geschafft, an die Adressen der Opfer zu kommen, der Hinterbliebenen von seinem Attentat, und hat ihnen Briefe geschrieben aus dem Gefängnis heraus. Das
ist krass, oder?
Ziemlich krass.
Wenn man bedenkt, wie krass der Datenschutz eigentlich hier ist.
Ja, ja. So. Was besonders spannend ist, dass das ist nicht verboten. Ja, also du darfst offiziell, darfst du die Hinterbliebenen der Opfer, die du irgendwie auf dem Gewissen hast, oder in dem Fall mutmaßlich, ja, ist ja noch nicht verurteilt. Darfst du rein rechtlich gesehen kontaktieren? Die Frage ist natürlich jetzt, ja, wie ist er da dran gekommen?
Richtig.
Eine Theorie ist, dass die Anwälte das irgendwie aus den Akten weitergegeben haben, was sie nicht dürfen, aber man weiß es halt nicht, wie er dran gekommen
ist. Kannst du nicht beweisen, aber
genau,
das wäre wahrscheinlich.
Rechtlich ist das unproblematisch, darf er. So. Und auch wichtig noch, also ne, Transparenzhinweis zu erwähnen, die Hinterbliebenen, die seine Post erhalten haben, die Briefe, die wurden darüber in Kenntnis gesetzt, dass er ihnen schreibt, und sie konnten sich aussuchen, also konnten dann eben selbst entscheiden, ob sie die Briefe öffnen wollen oder eben nicht. Also sie wussten quasi vorher, von wem der Brief kommt, den sie erhalten haben. Es war nicht so, kommt irgendwie ein Brief und so, ach, vielleicht hat Oma geschrieben, und dann war es Taleb A.
Na, die gehen ja da auch erstmal über gewisse Schreibtische.
Ja.
Also Briefgeheimnis wird zwar, soweit mir das bekannt ist, auch im Knast wird Briefgeheimnis einigermaßen gewahrt.
Also bei Schlomo weiß ich, da wurde alles gelesen im Vorfeld, bevor der irgendwas rausgeschickt hat. Die haben am Ende sogar seine Telefonate mitgehört.
Ja, das stimmt schon. Aber
also da war gar nichts mehr mit früher. Ich glaube, nur die Gespräche.
Nein, worauf ich hinaus...
Ich glaube, die Gespräche mit seiner Frau, die wurden nicht mitgehört.
Ja, genau, da nicht. Worauf ich hinaus wollte, ist das Post- und Fernmeldegeheimnis auch im wenn du im Knast sitzt, ist das noch gewahrt? Also weißt du, gibt es da irgendwie ein Gesetz, was sagt, sobald du dich im Knast befindest oder so, haben wir das Recht, deine Briefe zu lesen oder deine E-Mails oder sonst irgendwas?
Das weiß ich halt nicht. Ich gehe stark davon aus, kommt drauf an, was für eine Tat du begangen hast und wem du halt schreibst. Also und auch dann ist natürlich die Frage, macht die jemand auf oder nicht, weil prüfen kannst du es letztlich nicht, ja. Kann man irgendwie, kannst ja erwärmen oder so, kannst den Kleber aufmachen, ja, also da kann theoretisch auch jemand reingucken und weiß das nicht.
Taleb, das ist halt wie bei uns, wir kriegen auch ständig irgendwelche Mails von ziemlich psychisch kranken Leuten teilweise.
Mittlerweile habe ich eigentlich fast alle von dieser Rote Kapelle, Rote irgendwas Internationale, alle Mails blockiert, ich kriege immer wieder irgendwie E-Mails von denen, ich weiß aber auch nicht wieso. Also ob die ständig wechseln, ich kann es dir nicht genau sagen.
Keine Ahnung, also bei mir verschwinden die sofort im Spam-Ordner, ja, und ab und zu, wenn ich mal wirklich lachen möchte oder irgendwie sowas, dann lese ich sie mir durch.
Ja, die sind viel zu lang dafür.
Ja, die sind extrem lang, ne? Und vor allen Dingen dann momentan geht's da irgendwie um, keine Ahnung, ne? Ja,
also halt einzelne Vorwürfe, interessiert mich auch nicht.
Kein Schwein.
Wir
kommen jetzt nicht zurück. Vor allen Dingen, das ist ja nicht nur, dass du die kriegst und ich die kriege, sondern wenn du die Adressenliste mal anguckst, an wen die da alle
Böhmermann,
schreiben.
Korrektiv,
Bundesamt für Verfassungsschutz, Omas gegen
auch
Rechts.
Auch da wird das irgendwo im Müll landen. Im Spam-Ordner landen, ganz sicher sogar. Jetzt wurde das Thema mit Taleb A. wurde aufgegriffen, unter anderem von der Bild, jetzt von Welt, und ich glaube, Spiegel und Co. WDR, die haben jetzt mittlerweile Tagesschau, glaube ich, sogar auch darüber geschrieben. Mhm. Den ersten Beitrag, den ich dazu gefunden habe, war vom 18.07. Von der Jungen Freiheit. Das war dieser Artikel, Magdeburg-Attentäter terrorisiert Opfer auch aus der Haft. Und da ist eben ein Ausschnitt, wir schauen uns gleich noch den ganzen Brief einmal an. Super wirres Zeug, ich dachte jetzt, da steht irgendwas drin, was inhaltlich in sich schlüssig wäre. Ergibt aber tatsächlich überhaupt gar keinen Sinn. Das ist der Brief. Sehr geehrte Frau, und dann, also sie haben auch in dem Artikel, haben sie die Alexandra K., glaube ich, aber den Namen auf jeden Fall geändert. Sehr geehrte Frau XY, ich bitte um Verzeihung, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich schreibe an Sie, weil es um Ihre Zivilansprüche gegenüber den Behörden geht. Die Wahrheit, damit Sie Ihre Zivilansprüche verlieren. Ich habe die Akteneinsicht erst am 27.05.2025 bekommen. Haben Sie die Akte und dann irgendeine Aktennummer, Aktenzeichen bekommen, gelesen und verstanden? Ich selbst war schockiert, denn über 8 Monate gab es keine Vernehmung mit den 3 Tätern, die nach die saudischen, und jetzt wird's ganz wild, AsylsuchendInnen, die nach in Saudi, was hat er erst geschrieben? Arabien waren, umzubringen. Zwischen 2017 und 2024 gab es auch andere Vorfälle, wobei die Behörden mehrere Täter ermutigt haben, solche Taten gegen die saudischen AsylsuchendInnen zu begehen. Durch diese Wahrheit entstehen für die Opfer Zivilansprüche. Die Opfer müssen ihre Kräfte vereinigen, um die Wahrheit zu verlangen. Bitte kontaktieren Sie mich oder lassen Sie Ihren Vertreter mich kontaktieren oder besuchen. Bei Briefen bitte immer mit frankiertem Umschlag. Mit freundlichen Grüßen, Taleb A. Das ist, ganze Name ist Taleb Al-Abdul Mohsen.
Erinnert mich an die E-Mails der Roten Kapelle.
Auch so einen Schrott. Ja, aber das hier ist ja wirklich, also ja. Das mit den Zivilansprüchen, keine Ahnung, was dahinter steht, auch für ihre Info, damit sie ihre Ansprüche verlieren, aber die anderen haben ja irgendwie eigentlich Ansprüche und das mit diesen 8 Monaten ist ja nur wirres Zeug. Und ja. Dieser Brief in, ich glaube, entweder identischer oder sehr ähnlicher Form ging an viele, ich glaube nicht an alle, aber an auf jeden Fall mehrere, also mehr als 2 der hinterbliebenen Familien von seinen Opfern.
Ja, wir wissen ja von Schlomo, dass Drogen in Gefängnissen eigentlich gang und gäbe sind, ne?
Ja, wobei der Typ, also wenn wir uns ja seinen Twitter-Feed im Vorfeld angeschaut haben, der war ja schon absolut geisteskrank. Aber auch da würde ich mir, was war es, was sie sich da, Speed war es nicht, sondern?
Was?
Was Schlomo? Was es im Knast da so viel gab, was sie auch ihm versucht haben, da anzudrehen. Crack war es auch nicht. Jetzt habe ich es vergessen. Nee. Irgend sowas billig gepanschtes, was aus Papier auch hergestellt und dann aufgelöst oder so wird. Ich komme vielleicht noch drauf.
Können wir mal fragen.
Ich frage ihn noch mal. Wichtig, die Einordnung, es ist nicht verboten, Briefe an Opfer zu schreiben. Zuständig für das Ermittlungsverfahren gegen Taleb A ist die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg. Die Behörde wollte auf Anfrage der Jungen Freiheit weder bestätigen noch dementieren, dass der Beschuldigte aus der Haft Briefe an Überlebende des Anschlags verschickt hat. Genau, Spice war es. Grundsätzlich sei dies jedoch rechtlich möglich, erläuterte die Staatsanwaltschaft. Dem mutmaßlichen Attentäter sei es nicht verboten, Briefe an die Opfer des Anschlags zu schreiben. Die Behörde gab ferner an, es sei nicht auszuschließen, dass A. über die Ermittlungsakte gegen ihn die Kontaktdaten der Opfer erfahren habe. Was natürlich dann wiederum heißen würde, also wenn die aus der Akte hervorgehen, in die er auch Einblick hatte, dann hat er die Daten ja vollkommen legal quasi erhalten. Ist natürlich die Frage, aus welchem Grund die Daten inklusive Anschrift da drin stehen sollten. Aber das weiß ich nicht. Ich weiß übrigens, wenn wir jetzt gerade eben thematisch bei dieser Roten Kapelle-Geschichte waren, wir haben ja, also du, ich, einige andere, diverse Droh-E-Mails erhalten. Ja. Das ist jetzt schon einige Wochen her. Das fing ja an mit der Geschichte mit Clownswelt und Böhmermann.
Genau.
So. Und da waren auch welche von privaten E-Mail-Adressen, die nicht Proton-Mail oder so eine Wegwerf-Mail-Adresse waren. Und ich habe, ich glaube, 2 oder 3 davon habe ich auch angezeigt. Und bei einem habe ich jetzt auch eine Antwort bekommen von der Staatsanwaltschaft Schwerin. Wurde natürlich eingestellt.
Na klar.
Also beziehungsweise gar kein Anfangsverdacht irgendwie einer Straftat. Da ging es ja dann um Bedrohung.
Genau.
Und
wir kommen mit hammermäßigen Argumenten bei dir vorbei.
Und richtig. So. Und deine Familie, die wollen wir auch kennenlernen und begrüßen und so. Und überleg dir lieber 2-mal und so weiter. Hat man keine Bedrohung drin finden können in dieser Mail. Aber der vollständige Name von dem Typen, der stand da drin.
Ja. Du hast ins Schreiben, ich habe noch nichts gekriegt. Also bei mir wird es mit Sicherheit auch eingestellt werden, aber ich bin
also durch. Also ich habe 2 Anzeigen, wie gesagt, die erste kam jetzt der Brief vor 3 Tagen. Ich war mir ganz, ich war der festen Überzeugung, dass ich vorgeladen werde, weil ich ja ursprünglich zur Polizei gehen sollte, weil ich irgendwann im Jahr 2023 auf Twitter irgendwo alles für Deutschland geschrieben haben soll.
Ja.
Und ich das aber auch nicht gefunden habe. Und ich dachte jetzt, alles klar, also weil ich dann nicht erschienen bin, das wäre mir aber viel zu schnell gegangen, weil das war erst vor einer Woche, dass dann jetzt schon die Staatsanwaltschaft schreibt, alles klar, äußern Sie sich dazu oder irgendwie, ich weiß nicht, Strafbefehl oder sonst irgendwas da drin steht. Aber war nicht der Fall. Man hat halt dieses, wie gesagt, in diesem Fall da alles eingestellt, weil kein Anfangsverdacht einer Bedrohung. Habe ich überlegt, jetzt könnte ich ja, ich habe die E-Mail auch gar nicht mehr gefunden, um die es geht, genau. Aber müsste man eigentlich nochmal raussuchen und im exakt denselben Wortlaut irgendwie, weiß ich nicht, 100 Leute irgendwie in Deutschland anschreiben und dann zu schauen, was irgendwie auch dabei rauskommt. Und zwar exakt in demselben Wortlaut, dass man das so subtil durch die Blume den Leuten sagt, alles klar, wir wollen dich und deine Familie mit dem Hammer totprügeln. Und dann immer wieder darauf verweist, naja, aber es soll ja keine echte Bedrohung und so weiter sein.
Ja, aber dafür gibt es ja
Die unabhängigen Staatsanwaltschaften.
Nein, dafür gibt es das Redaktionsnetzwerk rechts. Kennst du ja auch, ne, bei Twitter. Also Wuppi, ich glaube, Wuppi wird sich sehr darüber freuen, wenn der mal zufälligerweise einen Blick auf dieses Schreiben der Staatsanwaltschaft werfen könnte oder so.
Mal gucken, ich habe drüber nachgedacht mit ihm. Also ich finde das, ich finde das interessant. Also dieses, sie mit ihren eigenen Methoden quasi bekämpfen, ist ja so das Credo dahinter. Genauso wie wenn darüber gesprochen wird, dass Alice Weidel selber Anzeigen nach 188, also Politikerbeleidigung stellt.
Obwohl sie es verurteilt.
Genau, bin ich absolut dagegen, das zu machen, also auch deren Mittel anzuwenden. Aber ich würde, glaube ich, lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das zutiefst verurteile. Auch vor allem das, was Wuppi jetzt macht. Einfach von dem Hintergrund, dass es sind ihre Methoden.
Ja.
Und ich für meinen Teil wird es nie machen und halte das auch für absolut falsch. Aber auch darüber haben wir schon das ein oder andere Mal gesprochen. Einer der Gründe, warum wir, wenn man das konservativ-rechte Lager wie auch immer irgendwie so einteilen möchte, warum wir nicht gewinnen können, ist, weil wir fair und moralisch richtig spielen, also uns an Spielregeln halten, die normalerweise für so eine Gesellschaft gelten. Im Fall von Böhmermann, Christian Fuchs und so weiter, das haben wir bei Clown gesehen, die halten sich nicht an diese Regeln. Die scheißen da einen riesengroßen Haufen drauf, denen ist das vollkommen egal.
Richtig.
Die wollen auch Existenzen zerstören, wollen ein Exempel statuieren.
Ja.
Das gleiche, wenn halt Hate-Aid und Co. Leute irgendwie wegen allem möglichen Quatsch irgendwie anzeigt, dann kommt Post von der Polizei, dann äußern die Leute sich doch irgendwie und machen sich dann angreifbar mit allem drum und dran. Und ich bin es ein Stück weit leid, wenn ich ehrlich bin, aber halte mich trotzdem an meine moralischen Prinzipien. Mhm. Aber meine moralischen Prinzipien gelten beispielsweise nicht für so einen Patrick Kolek, für so einen Wuppi. Mhm. Und was er macht, das ist seine Sache. Er ist ein erwachsener Mann. Und auch wenn er sich damit in irgendeiner Form, selbst wenn er sich irgendwo strafbar macht, dann wird er wissen, was er tut. Aber wie gesagt, wenn sie das selbst zu spüren bekommen, was sie halt immer wieder so fast schon heroisch irgendwie anwenden und sich auch damit brüsten, also ist ja nicht, denen ist das ja nicht mal peinlich oder unangenehm.
Nein.
Dann verschafft es eine gewisse Genugtuung, dass sie das selbst irgendwie zu spüren bekommen.
Ne, dass sie quasi mal ihre eigene Medizin schlucken müssen.
Ja? Genau.
Also wenn man dann plötzlich irgendwie und das war jetzt so das Letzte, was ich gesehen habe, wenn er dann plötzlich nicht nur mit einer deutschen Staatsanwaltschaft oder der Polizei telefoniert, sondern mit dem FBI oder der US-Botschaft. Und,
Der israelischen Botschaft.
Ja, und ein gewisser Herr dann vielleicht gegebenenfalls irgendwann auf so einer No-Fly-List landet oder irgendwie sowas, dann kannst du halt auch Existenzen damit zerstören. So, und die Frage ist, ob wir das wollen. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen keine Existenzen zerstören. Aber wie gesagt, man hätte, also auch die Leute von der Roten Kapelle hätten sich das vielleicht mal vorher überlegen sollen, weil früher oder später, liebe Jungs oder Mädels, weiß man, wer dahinter steckt. Auch wenn ihr eine Proton-Mail benutzt. Also völlig egal. Das kriegt man raus. Und die ersten hat man rausgekriegt.
Wie es bei den Wegwerfen-E-Mails ist, weiß ich gar nicht.
Die benutzen ja immer noch die gleiche Proton-E-Mail.
Nee, ich habe auch Droh-E-Mails von diesen ganz langen XY-Mail oder irgendwas.
Nee, das kannst du gleich in den Müll schmeißen. Das nicht. Aber, die andere halt.
Proton.
Also Wuppi, meld dich, ne?
Nochmal zurück zu den Opfern. Ja. Die haben sie, wie gesagt, Alexandra K. genannt und geschrieben. Für Alexandra K. und ihre Familie ist das nur schwer zu fassen, dass sie die Briefe von Taleb aus dem Gefängnis bekommen. Sie fragen, wie kann es sein, dass der Attentäter einfach so einen Brief an uns schreiben kann? Das ist verantwortungslos, wir wollen das nicht. Als sie den Brief bekommen haben, konnte sie die Tränen nicht zurückhalten, schilderte Alexandra K. Es kam alles wieder hoch. Ihr Ehemann machte deutlich, die rechtlichen Rahmenbedingungen, ob Taleb A. die Opfer anschreiben darf oder nicht, können hier nicht geklärt werden. Doch es ist unstrittig ein Akt der Schande, dass es in Deutschland überhaupt möglich ist. Weiter sagt er, es gibt Opfer, die psychisch labil und suizidgefährdet sind. Und es ist die Pflicht des Staates, ganz besonders jene Menschen zu schützen, die dem Terror ausgesetzt waren. Aber es geht noch weiter. Wie gesagt, es ist nicht der einzige Brief gewesen, der geschrieben wurde. Und es wurden eben auch noch andere Menschen kontaktiert. Das ist der letzte Absatz dazu, dass der Attentäter auch weitere Briefe geschrieben hat. Das hat auch die Welt berichtet darüber. Allerdings nicht an Überlebende des Anschlages, sondern an seinen ehemaligen Chef soll er geschrieben haben, sowie die Redaktion der Welt selbst. Tim Röhn übrigens von Welt, ein ausgesprochen guter Journalist, glaube ich, könnte man das insgesamt zusammenfassen. Der hat sehr viel über den Fall geschrieben und recherchiert und berichtet. Und
da kann ich stolz sein, dem habe ich Unterlagen zugeschickt, ne?
Über Taleb A.
Mhm.
Ja. weil du hier aus dem Landtag Sachen oder Infos bekommen hast, oder?
Was? Nein, habe ich nicht.
Ach so, okay.
Die habe ich gefunden.
Auf der Straße.
Naja, auf jeden Fall habe ich ihm die Unterlagen zugeschickt und doch, sehr netter Mann, hat sich auch herzlich bei mir bedankt.
Dafür. Ja, bin ich aktuell auch noch zwischendurch, also das ist halt auch so eine längere Geschichte, das Problem bei den ganzen Anfragen auch bezüglich, also hier an die Landesregierung zu Taleb A und seiner Approbation als Arzt, die er erst nach seiner Zulassung zum Facharzt erhalten hat und so weiter. Das Problem ist halt, dass die Landesregierung ganz häufig auch nicht das antwortet, was man halt eigentlich haben möchte, die Antwort, sondern das wird dann immer so ganz pseudo-clever irgendwie umschifft.
Ja, die mauert ganz schön, ne?
Genau. Mhm. Aber ich glaube, da ist auch noch nicht alles ans Licht gekommen. Nein. Und da wird bestimmt noch einiges auch in Zukunft noch kommen.
Richtig.
Der, also wie gesagt, an die Redaktion der Welt kam auch was. Demnach führt der mutmaßliche Attentäter auch in diesen Briefen aus, dass die deutschen Behörden die saudischen ex-muslimischen AsylsuchendInnen umbringen wollten. Zudem beklage er Angriffe deutscher Behörden gegen mich, also gegen ihn, und schreibt von einem Racheplan. Unterdessen hat sich ein Bekannter von Taleb A, den Bericht habe ich noch nicht ganz gesehen, gegenüber dem MDR erfreut über das Attentat gezeigt. Es sei schade, dass nicht mehr Menschen gestorben seien, erklärte der Asylbewerber Ahmed A. den Journalisten der Sendung Fakt und deutete eigene Anschlagspläne an. Nach dem Interview tauchte er unter.
Ich glaube, der ist seit 2008 sogar schon hier. Also der ist super lange schon hier.
Ich kann das gleich mal noch, kurz raussuchen. Vielleicht finde ich den Wahnsinn. Clip, beziehungsweise sie haben das direkt am Anfang der Sendung sogar irgendwie eingespielt, was er dazu sagt. Und man sieht das und man ist einfach nur fassungslos.
Ja.
Weil da ist halt ein Typ und stellt einen Asylantrag und sagt hier ganz offen und ehrlich, und auch da muss man leider sagen, das wird nicht der Einzige sein. Ahmad A. wird nicht der Einzige in Deutschland sein, der so über den Anschlag von Taleb A. denkt.
Nein.
Und der wird nicht der Einzige sein, der dieses Gedankengut vertritt und tatsächlich auch keine Probleme sogar damit hat, das vor der Kamera zu äußern, weil das ist ja dann die nächste Hemmschwelle. Also du hast halt Muslime mit diesem Gedankengut im Kopf, dann hast du diejenigen, die das mitteilen, was ein deutlich kleinerer Prozentsatz ist als die tatsächlich so denken.
Wenn sie unter sich sind zum
Beispiel. Genau, die das Ganze irgendwie äußern. Dann hast du diejenigen, die das vielleicht so mitteilen, dass das andere mitbekommen. Und dann hast du einen ganz, ganz, ganz kleinen Anteil, die ihre eigene Sichtweise sogar für so unproblematisch halten, dass sie das in eine laufende Kamera sogar sagen. Oder wenn sie von Journalisten oder Reportern gefragt werden. Und er ist einer davon. Und ja, also da zeigt sich halt wieder, welches Gedankengut dort verbreitet ist, was vorherrscht. Und wie diese Menschen tatsächlich über uns, unsere Lebensweise und diese Attentate und Anstiege denken, indem sie das Ganze ja nicht nur legitimieren, sondern gutheißen und in dem Fall sogar dann traurig waren, dass es nicht mehr Menschen erwischt hat und vielleicht, dass man sogar eigene Anschläge noch planen könnte. Und wie im Fall von Suleiman Atae, also der Attentäter von Mannheim war es ja, mit Ruven Lauer, dem Polizisten, den er da umgebracht hat, Student, ja?
Ja.
Also auch zwischenzeitlich ausreisepflichtig, aber aus einer von vielen Gründen eben nicht abgeschoben worden.
Mal wieder.
Genau, und das ist jetzt der Fall bezogen auf Taleb A, der Typ, der Briefe schreibt. Das hat mich übrigens, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, das fand ich ganz interessant, das hatte, glaube ich, auch die Bild-Zeitung unter anderem berichtet. Da ist ein Typ gewesen vor Kindergärten, der den Kindern die Socken abgekauft hat.
Habe ich nicht mitgekriegt.
Für 5 €? Es gab, also die meisten Kinder haben das einfach nur gemeldet und gesagt, haben sich geweigert. Genau, ja. Es gab auch Kinder, die das gemacht haben. Und auch das wurde geprüft. Ich weiß gar nicht, Polizei war, glaube ich, auch da, die haben mit dem Typen gesprochen. Und auch da musste man dann sagen, das ist legal. Also erwachsene Männer dürfen Kindern ihre Socken abkaufen. Was ja für sich genommen, also mal, wenn du das mal losgelöst von all dem, was dahinter steckt, betrachtest.
Ja.
Ob jetzt ein Kind Limo an der Straße verkauft oder Socken, macht ja ziemlich sicher dann aus rein rechtlicher Sicht keinen Unterschied, nur wissen wir ja, worum es da geht, dass das ziemlich sicher eine Form von irgendwas Sexuellem auf jeden Fall ist.
Oder ein Fetisch halt, ne? So.
Das ist ja dasselbe.
Ja,
also,
hast recht. Ja.
So, und das halt in Bezug auf Kinder und dass man dann halt sagt, ja, ist legal, können wir irgendwie nichts machen. Ich denke, da muss sich doch ein Jurist mal irgendwie hinsetzen und so tief graben, bis er irgendwie, weiß ich nicht, ein Gesetz aus der Weimarer Zeit findet, dass man irgendwas dagegen machen kann.
Ja.
Genauso wie es halt hier mit den Briefen an Hinterbliebene von so einem Terroranschlag ist, vor allem wenn da also auch noch so irgendwie so wirres Zeug oder sowas drinsteht. Oder ich weiß jetzt nicht, ob sich diese Geschichte bezogen hier auf diesen Racheplan, ob das nur an die Welt ging oder ob das auch die Angehörigen zu lesen bekommen haben.
Das weiß ich auch nicht.
Aber ich bin doch immer wieder erstaunt, und das ist ja das Grundwesen des deutschen Strafrechts vor allem, ja, alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt. So. Und es gibt halt irgendwie immer wieder Schlupflöcher, die Leute dann finden, vor allem bei Corona, wissen wir, damals die Migranten, die besonders kreativ waren, die das Ganze ausgenutzt haben und dann eben für sich entdeckt haben. Mhm. Für diejenigen, die gerade vielleicht nur einen Clip oder einen Ausschnitt aus der Sendung gesehen haben, wir sind jeden Dienstag und Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr hier auf dem Kanal live, künftig ziemlich sicher häufiger. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Falls ihr in Zukunft auf diesem Kanal keine Videos, keine Beiträge mehr verpassen möchtet, dann sehr gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr immer über neueste Videos und Beiträge benachrichtigt. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal hier wieder zu sehen, dass wir uns hören. Bedanke mich nochmal fürs Zusehen, sage Tschüss und bis dahin, macht's gut.